Ich möchte euch bitten, zur Verlesung des Wortes Gottes nochmal aufzustehen. Und wir könnten schon die nächste Folie anwerfen. Und ich möchte, dass wir nochmal einen Moment uns sammeln und einfach still sind. Lukas 12, Abvers 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet es so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen. Vielleicht etwas ungewöhnlich, jetzt keinen Weihnachtstext hier zu hören, das wird uns aber ja auch die nächsten Wochen noch gut beschäftigen. Heute ist ja der zweite Advent, wie Johnny in der Einleitung ja schon gesagt hat. Wir haben ja auch immer unseren optischen Anzeiger, zweiter Advent, die zweite Kerze brennt. Und es gibt ja immer so klassische Traditionen, was in den Kirchen an welchen Sonntagen gepredigt wird. So eine Tradition, die natürlich nicht so weit verbreitet ist wie das traditionelle Kirchenjahr, ist auch der Gedanke, am zweiten Advent über das zweite Kommen Jesu zu sprechen. Und dieser Tradition folge ich heute, auch weil mich dieser Text so angesprochen und fasziniert hat. Advent heißt ja Ankunft, Kommen, und wir feiern an Weihnachten das erste Kommen Jesu, dass er also gekommen ist in unsere Welt, die so verloren ist, so zerbrochen ist, so hilflos ist, so orientierungslos ist, damals schon war und immer noch ist. Und Jesus wird ja ein zweites Mal kommen. Wir können auch sagen, er wird dann sichtbar werden. Denn im Grunde genommen ist er durch den Heiligen Geist ja auch jetzt hier. Aber wenn er zum zweiten Mal kommt, dann wird er sichtbar für alle Menschen. Und man kann sich fragen in dieser Zeit, auch ich frage mich das, wir hatten uns so lange mit der Klimakrise beschäftigt, die ist auch immer noch da. Man hat sich gefragt, überwinden wir die irgendwann, kriegen wir das nochmal hin? Jetzt ist alles überlagert von der Corona-Krise und man stellt sich dieselben Fragen. Kriegen wir das dann irgendwie noch hin? Wann hat das Ganze denn mal ein Ende? 1000 Fragen, viel Hilflosigkeit, wie ich empfinde, eigentlich auf allen Ebenen. Der politischen Ebene, der wirtschaftlichen Ebene, der virologischen und medizinischen Ebene, der sozialen Ebene. Es ist einfach etwas, wo wir Menschen vielleicht mal etwas mehr begreifen können, dass wir einfach nur Menschen sind und dass wir das irgendwie nicht hinkriegen. So ein Traum wäre, wie wäre es, wenn es nationale und internationale Gebetstage geben würde. Allmächtiger Gott, hilf uns, wir schaffen das nicht. Das, sowas fände ich großartig. Ich möchte aber heute mit euch über diesen Text nachdenken, weil für uns als Gläubige und vielleicht für solche, die es noch nicht sind, aber vielleicht gerade in dieser Phase auch, dieser globalen Krise, über tiefere Dinge nachdenken. Das ist eine Chance, das ist etwas, was passiert in dieser Zeit, dass Menschen einfach von dem ganzen Trubel und Reisen können und Restaurants und alles locker flockig und immer Wachstum und irgendwie noch mehr Geld und noch mehr kaufen. Das ist ja nun jetzt alles mal eingebremst. Und das ist immer eine Zeit, so eine Zeit der Krise, ist immer eine Zeit, wo sich die Menschheit so quasi aufteilt. Die, die einfach sagen, hoffentlich ist bald alles wieder so und das ist alles so ganz schlimm. Und dann gibt es die, die sagen, ich hoffe auch, dass es wieder besser wird, aber ich mache mich mal auf die Reise und denke mal über die tieferen Dinge des Lebens nach. Und das ist, was auch jetzt passiert. Ich weiß nicht, wie du so tickst, wie du unterwegs bist, was das gerade mit dir macht. Auf jeden Fall bedeutet die Wiederkunft Jesu, dass es ein Ende aller Krisen geben wird und dass es auch gut ist. Deswegen hat Jesus so oft davon gesprochen und das Neue Testament ist so voll von diesem Thema, dass wir als Gläubige oder solche, die es werden, dass wir sagen, ich sehe da noch einen anderen Horizont. Ja? Ich sehe nicht nur den Horizont, naja, wann wird alles wieder normal sein, wenn Corona vorbei ist. Es gibt einen Horizont dahinter und der ist noch größer und der ist herrlich und der ist so unglaublich. Ich freue mich schon, wenn ich gleich zu einem bestimmten Punkt komme in der Predigt, was wir da gerade gelesen haben. Das ist so unglaublich. Aber dieser Punkt wird kommen. Also das steht fest. Wann ist Corona vorbei? Keine Ahnung. Wann Jesus wiederkommt? Keine Ahnung. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Und dass er wiederkommt, jetzt könnte man ja auch denken, naja gut, er kommt also irgendwann wieder. Okay, können wir uns jetzt mal mit was Aktuellem beschäftigen? Es ist ziemlich aktuell, weil die Perspektive, dass Christus wiederkommt, dass er sichtbar werden wird für die ganze Welt, verändert unseren heutigen Tag, wenn wir uns damit darauf einlassen. Es verändert unseren heutigen Tag. Es ist zwar ein Thema der Zukunft, aber welche Einstellung wir dazu haben, verändert unseren Tag heute. Ich möchte aber behaupten, es kann unser ganzes Lebensgefühl verändern. Heute und die kommende Woche. Und wir können unter einem Hinblick eines anderen Horizontes leben. Das ist die Einladung von Jesus Christus, die er ausspricht, auch heute. Jesus malt uns in diesem Gleichnis, es ist irgendwie ein Gleichnis, aber es hat irgendwie so zwei Bilder, die er malt und die möchte ich mit euch angucken. Das eine Bild ist das Bild von dem Hausherr, Vers 39. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Wir müssen hier mal genau drüber nachdenken, um was geht es eigentlich hier? Wer ist denn jetzt hier gemeint? Ich möchte es mal so sagen, Jesus spricht hier eigentlich von dem Haus unseres Lebens. Wir alle bauen permanent, bewusst oder unbewusst, an unserem Lebenshaus. Wir entwickeln uns. Wir haben Ideen, wir haben Pläne, wir sind mit Gott verbunden, tief oder ein bisschen oder gar nicht. Jesus hat an einer anderen Stelle genau von diesem Lebenshaus gesprochen. Er hat dann davon gesprochen, es ist ziemlich entscheidend, auf welchem Fundament dieses Haus ist. Ob das irgendwie in der Krise einfach weggespült wird und dann ist man nur noch verzweifelt oder ob man da auch ein gutes Fundament hat, ob das auf dem Felsen gebaut ist. Ich glaube, dass Jesus hier ein ähnliches Bild gebraucht, nämlich das Bild von dem Haus unseres Lebens. Und die Sache ist, sind wir der Herr unseres Hauses oder nicht? Das ist eigentlich die spannende Frage, die Jesus hier aufwirft. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließ er nicht in sein Haus einbrechen. Dann hat man also solche Alarmanlagen und solche Überwachungskameras und man schützt sich, man möchte nicht, dass da jemand einbricht. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber wenn wir das ganze Gleichnis, und wir werden uns ja gleich das andere Bild auch anschauen, betrachten, dann ist hier ein Stück weit die Frage, wenn Jesus Christus also wiederkommt, wie ist meine Haltung dazu, dass er wiederkommt? Wie ist mein Lebenshaus gestaltet, wenn Jesus wiederkommt? Sage ich, ich bin mein eigener Hausherr und ich möchte nicht, dass hier jemand reinkommt und ich möchte die volle Kontrolle selbst behalten. Ich schütze mich vor allem ab, ich habe vielleicht Angst oder einen riesen Kontrollgeist oder was auch die inneren Motive sind, aber ich möchte das alles selbst bestimmen. Ich will autonom sein und zwar auch gegenüber Gott. Ich möchte autonom sein, auch gegenüber Christus, der wiederkommt. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass er kommt. Das ist die Haltung, die hier beschrieben wird von dem Hausherr, weil interessanterweise in dieser Aussage der Dieb, der hier beschrieben wird, ist Christus. Denn es geht ja um diesen Tag, den Gott schon festgelegt hat, wo Christus allen erscheint und die Frage ist, was denke ich, was ist mein Herz, wie ist mein Herz, wenn ich an Christus denke, sage ich, nee, bleib mir mal noch fern, also du sollst hier nicht in meinem Haus irgendwas zu sagen haben, oder habe ich die ganz andere Einstellung, auf die wir gleich noch kommen. Und sehr entscheidend bei dieser Einstellung ist, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung von Jesus Christus? Was ist denn mein Bild von ihm? Was glaube ich denn, wie er ist? Denn das macht ja den Unterschied. Hier ist vom Dieb die Rede. Naja, ein Dieb will man nicht in seinem Haus haben. Das Bild, was Jesus hier gebraucht, es sagt eben aus, ein Dieb meldet sich nicht vorher an. Also das wäre schon komisch. Ja. Also wenn jemand in dein Haus einbrechen will, um dir deinen Schmuck und was weiß ich, was er noch Wertvolles da finden könnte, stehlen will, dann wird er nicht sagen, übrigens, ich sage schon mal Bescheid. Ja, also nächsten Mittwoch, 19 Uhr komme ich, dass du Bescheid weißt. Das wird ein Dieb nicht tun. Logisch. Und das ist, was Jesus hier sagen will. Also der Zeitpunkt, wann er wiederkommt, den verrät er uns nicht. Nicht Mittwoch 19 Uhr und auch nicht 2023 und auch nicht, was Menschen immer schon alles so ausgerechnet haben. Das hört ja auch nie auf. Das ist irgendwie so ein Sport und man versucht das irgendwie zu errätseln und so. Nein, Christus kommt und keiner kann wissen, wann. Das ist, warum er sich hier mit einem Dieb vergleicht. Ansonsten vergleicht er sich nicht mit einem Dieb, muss man deutlich sagen. Es wird uns nicht gesagt, wann. Es wird uns gesagt, ja, er kommt. Und die Frage ist, möchte ich ihn haben? Und deswegen ist es nicht nur eine Frage der Zukunft, sondern auch eine Frage der Gegenwart. Möchte ich Christus in meinem Lebenshaus haben? Oder bin ich wie ein Hausherr, der Angst davor hat, dass irgendwer kommt oder dass vielleicht Gott kommt, dass Christus kommt und mir was raubt? Es gibt ja manchmal so diese Redewendung so auch gerade unter uns Christen so, dass wir sagen, ja, ich freue mich schon, wenn Christus wiederkommt, aber jetzt noch nicht, weil ich möchte erst noch das und das. Ja, erst möchte ich noch heiraten oder erst möchte ich noch den Urlaub machen oder auf dem Kontinent war ich noch nicht oder ich möchte noch diesen Karriereschritt machen oder ich möchte das noch genießen und lass uns da nicht zu verspannt sein, man darf ja mal sowas sagen. Aber was mir das zeigt ist, ich glaube, du hast noch nicht verstanden, wie wunderbar Jesus ist. Du hast noch nicht verstanden, wie wunderbar Jesus ist. Wenn wir mit Christus verbunden sind und wenn wir entdecken, wie er ist, dann stellt das alles in den Schatten. Dann magst du so verliebt sein in deine Liebe, die du heiraten möchtest und wo du dich freust auf eine tolle Ehe. Du hast Christus noch nicht begriffen, wenn du glaubst, dass das schöner ist als Christus. Dann fehlt dir noch was. Ich sage es nicht als Vorwurf, gar nicht. Ich möchte dich locken, ich möchte dir den Mund wässrig machen, zu schmecken, wie köstlich und gut der Herr ist. Wenn du glaubst, dass das nächste iPhone oder das nächste Auto oder die nächste Küche, von der du träumst, irgendwie auf einer Stufe ist mit Christus, wenn er wiederkommt, dann hast du Christus noch nicht richtig verstanden und noch nicht richtig begriffen. Dann hast du nur ein bisschen von ihm begriffen und vielleicht hast du auch gewisse Verzerrungen in deinem Bild, wie Christus ist. Denn wenn Christus kommt und wir mit ihm verbunden sind und wir ihn erwarten und wir ihn lieben, dann wird seine Wiederkunft alles in den Schatten stellen. Also das beste Weihnachten, was du je hattest, den besten Urlaub, den du hattest, das ist gar nichts dagegen. Wenn Christus wiederkommt, dann werden wir so überwältigt sein von ihm. Und dann werden wir so glücklich sein. Und dann werden wir so frei sein. Dann werden wir so gesund sein. Dann werden wir so entspannt sein. Dann werden wir so liebesfähig sein, so beziehungsfähig sein mit anderen. Dann werden wir so ein Gefühl von Zuhause haben, was wir jetzt manchmal ansatzweise haben, wenn wir Gott besonders spüren. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die Bibel malt diese Bilder. Du brauchst mal nur die letzten Seiten der Offenbarung lesen oder andere Stellen. Das wird alles in den Schatten stellen. Die Frage ist, bist du so ein Herr deines eigenen Hauses, dass du irgendwie sagst, nee, Christus, ich will dich nicht wirklich oder nur ein bisschen oder warte mal noch. Bist du so ein Hausherr, bist du so jemand, wo es ja erschreckend heißt, im Johannesevangelium heißt es mal, er kam in sein Eigentum, Gott kam in seine Schöpfung. Hier geht es um den ersten Advent, um das erste Kommen Jesu und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, die haben gesagt, Tür ist zu. Ja. Gott klopft an und wir Menschen sagen, nee, wollen wir jetzt nicht oder jetzt noch nicht oder bleib mir fern, ich mache mein Leben selbst. Das ist so traurig, weil es auch basiert auf der ganzen Lüge, die ganze Verzerrung über Gott, über Jesus, diese ganzen Verzerrungen und falschen Bilder über ihn, die haben uns verführt, dass wir uns Gott vom Leibe halten wollen. Ich möchte die nächste Folie überspringen und mit euch den anderen Teil des Gleichnisses anschauen. Und der ist überwältigend, der ist unglaublich. Vers 37, Lukas 12, 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Sich schürzen, okay, das ist jetzt ein bisschen Luthersprache. Er zieht das an, was ein Bediensteter im Haus anzieht, was ein Diener eben anzieht. Das ist so überwältigend, dass der allmächtige Gott, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der aus der wunderbaren Herrlichkeit bereit war, in diese furchtbare Welt zu kommen, voller Lüge und Hass und Gewalt und Ratlosigkeit und Unvergebenheit und Verführung, als ein Baby in einer unehelichen Situation, dann wie ein Migrant geflohen, bedroht mit dem Tode, arm. Also er hat das ganze Programm auf sich genommen. Das ist auch Weihnachten. Ich mag es ja auch, wenn wir es uns schön und klingeling und nett machen. Ich mag das auch, versteht mich nicht falsch. Aber wir haben manchmal da ein bisschen sehr romantische Vorstellungen. Also dass der allmächtige Gott in Gestalt von Jesus Christus in diese Welt kam, war nicht romantisch. Das war genau das Gegenteil. Diese Welt zu kommen, arm zu werden, verfolgt zu werden, abgelehnt zu werden, zu frieren in dieser Krippe, kein Gasthaus für ihn, kein schöner Ort. Ein Elternpaar, das sich bemüht, aber auch erstmal gerade manche Konflikte klären musste. Mann, oh Mann. Ich wünsche mir so, dass wir begreifen können, wie barmherzig Gott ist. Das hat er ja nicht gemacht zu seinem Vergnügen, das hat er ja gemacht, um uns zu retten, weil wir es nötig hatten, weil wir Menschen das brauchen, weil wir eben nicht so toll sind, wie wir denken, dass wir alles irgendwie so hinkriegen und lösen können. Und hier haben wir ein anderes Bild. Hier ist nicht der Hausherr, der sagt, Gott bleibt mir vom Leibe und ich bin autonom und ich regle mein Leben alleine und ich will nicht so viel von ihm, ich will ihn gar nicht oder ich will ihn nicht so. Und hier ist ein anderes Bild, der Knecht, ein Diener. Wir haben heute so diesen Beruf weniger. Aber hier sind Menschen, die in einem Haus sind und das Interessante ist, sie sind nicht die Hausherren, sondern sie sind die Knechte. Das heißt, das Haus, in dem sie sind, gehört jemand anders. Sie sind da drin, aber es gehört jemand anders. Und Christus, der wiederkommt, dem gehört das Haus. Gehört dein Lebenshaus Christus? Oder gehört es dir? Das ist die entscheidende Frage, die Jesus hier aufwirft. Und alle, die sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben, das nennen wir auch Bekehrung, und Gott antwortet durch den Heiligen Geist mit dieser wunderbaren Wiedergeburt, dass der Geist Gottes in uns erkennt, Gott ist real und Gott ist gut und ich bin zu Hause angekommen. Da haben wir doch gesagt, Hier, Jesus, sind die Schlüssel. Du bestimmst über mein Lebenshaus, nicht ich. Weil du doch so gut bist. Das ist so klasse. Weil mein eigenes Lebenshaus, ich alleine mit allen Kameras und allen Abschottungen, nein, ich habe erkannt, das macht mich auch nicht glücklich. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist die Frage, wie tief die Erkenntnis halt gekommen ist. Deswegen haben wir gesagt, du bist der Hausherr, ich bin der Knecht. Und ich freue mich. In diesem Gleichnis spricht Jesus ja auch von einer Hochzeit, von der er kommt. Ich glaube, wir sollten das nicht verwechseln mit diesem anderen Bild von der Hochzeit, wo wir die Braut sind, weil in diesem Gleichnis sind wir nicht die Braut, sind wir der Knecht. Und der Knecht, und da sind vielleicht noch mehr Knechte, oder könnten wir sagen, so, das ist ein wunderbares Bild für Gemeinde, dass wir sagen, wir sind Knechte Gottes und wir erwarten den Herrn des Hauses. Wir freuen uns darauf, wenn der kommt, weil der ist so gut. Ja, und dann diese unglaubliche Aussage hier. Ich meine, wir reden hier von dem, der das Universum mitgeschaffen hat, Jesus Christus. Den gibt es ja nicht erst, seitdem er in Bethlehem geboren wurde, den gab es ja schon ewig. Er gehört ja zur Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo sie gesagt haben, lasst uns Menschen machen und wo sie dann gesagt haben, lasst uns nun die Menschen wieder retten, weil in ihrer ganzen, in ihrem ganzen Autonomiestreben haben sie sich halt von uns abgewandt, sind halt reingefallen auf die blöde Lüge des Teufels, der unser Bild so verzerrt hat. Da haben wir es wieder, diese Verzerrung. Was ist dein Bild von Gott? Was ist dein Bild von Jesus? Ja, Jesus, der gönnt dir nicht alles. Ne? Da, von diesem Baum, nein, Gott hat gesagt, davon sollen wir nicht essen. Ach so, okay, ja, weil der will ja nicht, dass ihr auch alles erkennt und so. Diese blöden Lügen des Teufels, die Leute fertig machen und ein falsches Bild von Gott abgeben, dass Gott irgendwie geizig wäre oder knauserig oder uns klein halten will oder uns kontrollieren will oder uns beherrschen will oder irgendwie unser Leben eng machen will. Es ist genau das Gegenteil. Wenn wir auf die Lügen des Teufels hören, dann wird unser Leben eng und ängstlich. Aber wenn wir auf die Stimme Gottes hören, auf Jesus, dann wird unser Leben weit. Dann sagen wir, Hausherr, bin ich nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr, weil ich würde mein Leben gar nicht so gut hinkriegen. Jesus, du bist mein Hausherr, ich bin dein Knecht. Ich weiß nicht, ob dahinter vielleicht steht, dass es damals nicht so leicht war, den Schlüssel fürs eigene Haus mit sich zu tragen. Vielleicht waren die ja so groß, wir wissen es so aus dem Mittelalter oder so. Und deswegen hatte der Hausherr gar nicht den Schlüssel. Christus hatte nicht den Schlüssel. Aber die Knechte, die haben gesagt, okay, der ist da eingeladen, der ist da auf einer tollen Party, auf so einer Hochzeit ist der irgendwie, aber der wird irgendwann kommen, wir wissen nicht wann, zweite, dritte Nachtwache, ne? Zweite oder dritte. Ist ja so eine Aussage, weiß man nicht. Ne? Aber wir freuen uns, wenn der wiederkommt. Und so haben die gewartet. Und dann hat er angeklopft und dann haben sie schnell die Tür aufgemacht. Und der Christus, der Herr war begeistert. Kann man sich vorstellen, oder? Er musste nicht da, wann machen die endlich auf? Ist kalt hier, ich möchte jetzt in mein Bett. Nee, die waren wachsam, die waren da. Und sagt, Mensch, wir haben so einen wunderbaren Herrn, uns geht's so gut. Und deswegen sind wir wach und ach komm, wir machen noch ein schönes Essen, wenn der kommt. Kommt zwar gerade von der Hochzeit, aber vielleicht ist der Weg soweit, ich weiß es nicht. Man darf auch nicht zu viel in so einem Gleichnis ausdeuten, nur Christus, der kommt, ist total begeistert, weil er klopft einmal und die Tür geht auf und die sagen, hey, schön, dass du da bist. Wir haben noch mal was zu essen vorbereitet, komm, wir lieben dich. Ja, und dann ist hier das Evangelium. Ich weiß nicht, ob das irgendwie rüberkommt, aber es ist für mich nicht leicht, darüber zu reden, weil ich so berührt bin. Der Herr nimmt die Schürze und sagt, Mensch, ihr seid so klasse, setzt ihr euch mal hin. Du bist der Herr, du bist Gott. Setzt euch hin, ich möchte das jetzt so. Okay. Und dann bringt der Herr seinen Knechten das Essen. Was ist denn das? Ist das irgendwie noch Gott? Ja, das ist Gott. Genau das ist Gott. Wenn wir es nur fassen könnten, nur begreifen könnten, dass diese ganzen Verzerrungen einfach mal weggehen. Wenn Gott so ist, warum wollen wir uns dann nicht freuen, wenn er wiederkommt? Warum wollen wir dann nicht so leben, dass wir sagen, das ist das Beste, was mir je passiert ist? Warum wollen wir dann nicht sagen, beten, das ist doch toll, statt Pflicht und Anstrengung? Wenn Gott so ist, ist Gott so? Er ist so. Ich meine, das habe ich nicht aufgeschrieben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat der Heilige Geist geschrieben. Durch Lukas, der das aufgeschrieben hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist Weihnachten und das ist auch zweiter Advent. Das ist, Gott wollte uns mal klar machen, wie er ist. So ist er. Er dient uns. Und wie wunderbar, wenn wir einfach mal bereit sind, unsere ganze Autonomie, unsere ganze Abwehr, unsere ganze, das schaffe ich selbst, das, ich brauche Gott nicht, wenn wir das mal alles runterlegen und mal sagen, ich brauche dich, ich will dich, ich liebe dich, ich will mit dir verbunden sein. Ja, einfach mal alles runterlegen, wenn wir mal die Überwachungskameras abschrauben, also wenn es um Gott geht, ja, gerne Überwachungskameras gegen Diebe in dieser Welt, ja, weil ihr könnt mich richtig verstehen, das ist schon ganz in Ordnung, weil in dieser Welt gibt es nun mal das Böse und da gibt es die Diebe und da gibt es den Lügner und da gibt es den Teufel, der das Leben immer schlecht und schwer machen will und eng und zerstören und Gewalt und was nicht alles. Aber gegenüber Gott, wenn wir da nur sagen könnten, ich lege mal alles nieder, alle meine Vorbehalte, alle meine falschen Bilder über dich. Zeig mir, wie du wirklich bist. Und so ist er. Für uns ist er nicht der Dieb. Ja, für uns kommt er auch zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht wissen. Das stimmt, aber für uns kommt er nicht als Dieb. Für uns kommt er als der, wunderbar, dass du endlich da bist und dass das Elend auf dieser Welt ein Ende hat. Das ist die Botschaft, wenn Christus erscheint. Dann hat das Elend dieser Welt ein Ende. Bis dahin wird es leider noch so bleiben. Und selbst wenn Corona mal überwunden ist, wird das nächste kommen. Die nächste Plage, die nächste Katastrophe, der nächste Krieg, die nächste Inflation. Leider ja. Nicht, weil Gott das so wollte oder verursacht hat. Das müssen wir schon uns zuschreiben, dass wir immer auf die Lügen des Teufels reinfallen. Mehr oder weniger, meistens ja unbewusst. Das ist eben der Hochmut des Menschen. Aber Christus hat gesagt, ich komme. Und das ist nicht nur Zukunft, das ist jetzt. Wie ist dein Herz? Wie ist dein Lebenshaus? Sagst du, Christus, du bist mein Herr, ich bin dein Knecht. Das ist die Frage, Hausherr oder Knecht? Herr Jesus, öffne uns die Augen. Öffne unsere Herzen. Und heile unsere Herzen, damit wir sehen können, wie freundlich, wie gnädig, wie barmherzig du bist. Wir bitten dich um Vergebung, dass wir anderen erlaubt haben, ein Bild zu malen von dir, das nicht der Wahrheit entspricht. Wir bitten dich um Vergebung für allen Widerstand, ob in kleiner Dosis oder in großer Dosis gegen dich. Wir bitten dich dafür um Vergebung und wir bitten dich um Gnade, dass du nochmal anklopfst. Bitte heile unsere Herzen, unsere Gedanken. Bring die Wahrheit rein, bring das Licht, dass wir wirklich dich erkennen können, wie du bist. Heile uns, wo wir meinen, das Leben mit dir ist eine schwere Pflichterfüllung. Offenbare uns, wie du wirklich bist. Amen. Wir wollen jetzt direkt das Abendmahl miteinander feiern. Und dazu habt ihr das Abendmahl auf euren Plätzen und ich hoffe auch, dass die, die an den Bildschirmen sind, sich das vorbereitet haben. Wenn nicht, dann klappt das vielleicht jetzt noch. Ich lese uns zunächst noch einige Verse, auch aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es in Lukas 22, ab Vers 14. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Als Jesus dieses Abendmahl so eingesetzt hat, in jüdischer Tradition, aber dann auf das neue Level gebracht, nämlich, dass er das Opfer ist, da hat er von Sehnsucht gesprochen. Mich verlangt sehr. Hier haben wir wieder so eine wunderbare Aussage. Gott hat Verlangen nach uns. Er hat Verlangen nach dir. Er möchte dir begegnen. Kannst du es glauben? Kannst du es auch morgen noch glauben und die ganze Woche über? Kannst du glauben, dass in Gott so eine Energie ist, dass er sagt, ich mag dich, ich will dich, können wir Zeit zusammen haben? Kannst du es glauben? Ich sage es nochmal so, weil immer wieder glauben wir, dass wir nicht würdig sind oder dass es doch nicht sein kann oder dass Gott so viel anderes zu tun hat. Wieso will er denn Zeit mit mir verbringen, mit mir kleinen Würmchen in Krefeld oder irgendwo in meinen Wohnungen? Ja, er will. Er hat Sehnsucht nach dir. Es ist ein Verlangen. Und er hat durch sein Leib und durch sein Blut alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, die es nämlich gab und die wir nicht aus dem Weg räumen konnten. Unsere Sünde, unsere Autonomie, unser Ich bin mein Herr in meinem Haus. Ich will nicht, dass Gott über mich regiert. Das ist Sünde. Wir Menschen sind geschaffen, dass Gott über uns regiert. Und wenn er nicht über uns regiert, geht unser Leben kaputt. Aber er hat so ein Verlangen, uns zu befreien von diesen ganzen Lügen des Teufels, von den Lügen, die wir selber glauben, uns davon zu befreien und zu sagen, eure Sünde habe ich ans Kreuz getragen. Und ich frage mich manchmal, wenn ich Vers 18 lese, ich werde von nun an nichts trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Ich habe da manchmal eine Frage. Trinkt Jesus wirklich keinen Wein, bis er sichtbar hier erscheint? Oder trinkt er jetzt mit uns Wein? Ich weiß es nicht. Er ist ja gekommen, auch im Heiligen Geist, an Pfingsten. Und er ist auch jetzt hier bei uns. Er ist in seiner Gemeinde. Trinkt er jetzt mit uns den Wein? oder erst, wenn er sichtbar erscheint? Das ist keine wichtige Frage. Wichtig ist die Frage, wer ist der Herr deines Lebenshauses? Wenn du sagst, Christus ist der Herr meines Lebenshauses und vielleicht sagst du es jetzt zum ersten Mal, dann nimm das Abendmahl. Dann nimm es und freue dich und empfange diesen wunderbaren Jesus, der damals in der Situation den Jüngern die Füße gewaschen hat, die Schürze nahm und die Füße gewaschen hat und der, wenn er wiederkommt, sagt, ich bediene euch bei dem Essen. Unglaublich. Derselbe Jesus. Ja, so danken wir dir, Herr Jesus, für deinen Leib. Wir danken dir für das Opfer, das du gebracht hast. Wir danken dir auch für die Stärkung, die jetzt stattfindet, wenn wir das zu uns nehmen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Blut, dein Opfer am Kreuz Kraft hat, jede Sünde wegzuschwemmen. Wir danken dir, dass du uns vergibst. Alles, was uns jetzt bewusst ist und was wir dir als Sünde bekennen, alles, was uns nicht bewusst ist, nimmst du auch hinweg. Du hast den Weg frei gemacht und wir danken dir für die Kraft deines Blutes, das uns jetzt in diesen direkten Kontakt mit dir bringt und das uns erleben lässt, vielleicht sogar spüren, wie gut du bist. Amen.